Wer schaut durch welche Brille auf die Wirklichkeit und sieht oft ganz anderes als die anderen? Womit wir bereits bei der jungen Generation wären, die sich von der Politik immer wieder vernachlässigt fühlt. Sind die Wahlkampfthemen, die die öffentliche Szenerie beherrschen, ihre Themen? Die, die sich von Berufswegen damit beschäftigen müssen, sind heute Gäste in der Phoenix-Runde. Bundestagswahl 25, was will der Parteinachwuchs? Jetzt bei uns.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen, meine Gäste. Clara von Natusius ist bei uns. Sie sind Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Union und gleichzeitig Bundesschatzmeisterin der Jugendorganisation von CDU und CSU. Jette Nitzert ist bei uns, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Lasse Rebin ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos. Und Paavo Zwickler, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. In ihren jungen Jahren schon seit 5 Jahren Kreisvorsitzender der FDP in Münster. Ja, es hat ja immer geheißen, dass der Wahlkampf besonders schmutzig werden könnte oder würde, weil er so kurz ist. Wie empfinden Sie das eigentlich? Sind Sie mit dem Auftritt Ihrer Partei, der Mutterpartei, im Wahlkampf zufrieden? Wer traut sich als erstes?
Leg gern los.
Ja,
glaube ich. Kurz und knapp, eindeutig. Ich glaube, das ist zwar der kürzeste und wahrscheinlich dadurch irgendwie auch ein bisschen härteste und andere Wahlkampf, nicht nur, weil es ein Winterwahlkampf ist. Ich glaube, die Union zeigt, was sie kann und auch, was sie den Menschen draußen zu bieten hat. Ich glaube, die nächsten Wochen werden noch mal hart. Ich glaube, es sind 38 Tage, wenn ich nicht falsch liege, oder 39 und 38. Und ich glaube, da wird es jetzt noch mal viel um die Themen gehen, dass man auch wirklich den Menschen sagt, hey, dafür stehen wir und nicht so sehr, hoffentlich nicht so sehr um Koalitionsdebatten, denn aktuell wirbt ja jeder für sich und was man in diesem Land ändern möchte.
Ich glaube, die Gefahr ist heute in der Sendung auch wenig groß, dass es Koalitionsdebatten gibt, Frau Nitzert.
Würde ich mich darüber freuen. Ich freue mich, wenn wir über Inhalte reden, vor allem die eben junge Menschen betreffen. Wir sagen da zum Beispiel, Wohnraum ist ein ganz wichtiger Faktor, über den wir reden müssen. Und wir freuen uns auch, dass die Grünen mehr über soziale Gerechtigkeit sprechen. Unser Wahlprogramm wird ja nächste Woche noch verhandelt. Und da hoffen wir auch noch viel reinzubekommen.
Sie sind zufrieden mit dem Wahlkampf Ihrer Partei?
Bisher freue ich mich über Küchentischgespräche, die ja zeigen, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Ich glaube, das machen wir gut, ja.
Ja, der Bundeskanzler und die Kanzlerpartei haben viel zu verlieren. Wie sehen Sie die Situation, Stand im Wahlkampf jetzt?
Ja, Stand im Wahlkampf jetzt, muss ich sagen, es gab ja schon einige Aufreger von verschiedenen Seiten, die immer mal wieder gespielt worden sind. Ich finde, da kann man aber drüber hinwegsehen, weil im Endeffekt müssen wir ja vor allem darüber sprechen, wo es hingehen soll jetzt in Zukunft mit dieser Bundestagswahl. Und da haben die Parteien, finde ich, sehr unterschiedliche Konzepte auf dem Tisch. Auch wir haben ja gerade unser Parteiprogramm beschlossen und konnten da einiges rein verhandeln. Und ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, dann ist da schon viel gewonnen und dann schafft man auch einen fairen Wahlkampf.
Herr Zwickler, bei der mathematischen Größe 5% bekommt Ihre Partei zurzeit Schnappatmung. Wie sehen Sie den Wahlkampf der FDP?
Meine Atmung ist gut. Wir sind als junge Liberale da motiviert und ehrlicherweise auch kampferprobt. Freie Demokraten und Prozenthürden, das ist ja eine lange Geschichte. Und ich glaube, dieses Kapitel wird jetzt kein trauriges werden.
Lass uns mal kurz einige Sachgebiete in Ihrem Wahlkampf abfragen, beziehungsweise sozusagen, welche innerparteilichen Diskussionen es zu vielen programmatischen Punkten gibt. Frau Nitzert, Ihr Vorgängervorstand ist geschlossen zurückgetreten im September. Die Grünen seien Ihnen nicht links genug gewesen. Sind Sie denn weniger links und machen deshalb den Job oder sind Sie einfach kompromissfähiger als die Vorgängerinnen?
Ich würde sagen, ich verhandle besser. Ich bin nicht weniger links, aber die Frage ist ja auch, wie man auf die Partei zugeht. Und da haben wir viel erreicht. Und es ist in der Demokratie so, dass man manchmal gewinnt und manchmal verliert man auch in parteiinternen Abstimmungen. Aber ich möchte weiter für die jungen Menschen auch innerhalb der Grünen kämpfen und bleibe deshalb dabei und bin nicht weniger links.
Frau von Natusius, in der Jungen Union hat bei der Diskussion über das Wahlprogramm die Wehrpflicht durchgesetzt. Es gibt so das Problem, dass 2/3 der unter 30-Jährigen die Wehrpflicht ablehnen. Da wollen wir jetzt mal über die Motive nicht forschen. Ein über 60-Jähriger hat es da vielleicht ein bisschen einfacher. Aber in dem Punkt vertreten Sie die Interessen der jungen Menschen nicht.
Das würde ich so nicht sagen. Jedenfalls nicht in der Absolutität, wie Sie das gerade behaupten. Ich glaube aber auch nicht, oder ich bin vom Typus Mensch oder politischer Mensch auf jeden Fall auch nicht so, dass man immer den einfachsten Weg gehen sollte. Wenn man glaubt, dass eine Wehrpflicht und auch das verpflichtende Gesellschaftsjahr für wirklich jeden Einzelnen, und so gehen wir an die Sache heran, erstmal etwas bringen kann, dann glaube ich auch, dass man manchmal den unangenehmeren Weg gehen soll. Ich selber habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Das ist ja sozusagen der Weg darüber hinaus, explizit ein freiwilliges soziales Jahr. Aber ich habe davon persönlich extrem profitiert. Und ich glaube, teilweise ist die Herangehensweise an diese Sache auch falsch. Also ich wünsche mir auch nicht so sehr, dass sowas von Politikern wie unserem aktuellen Bundespräsidenten in die Debatte eingebracht wird, sondern dass man vielleicht die Debatte auch den Menschen überlässt, die eben so ein bisschen näher an dem Alter sind und vielleicht auch vermitteln können, wieso lohnt es sich. Und dass dann der, in Neudeutsch würde man vielleicht sagen, der Added Value von so einer Wehrpflicht oder auch von einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr dann tatsächlich auch dem Staat zugutekommt, ist für mich tatsächlich und für die junge Union vielleicht auch erstmal an Punkt 2. Aber ich glaube wirklich, dass es für jeden persönlich eine extreme Bereicherung wäre. Ich sehe hier schon zu meiner Rechten, die Liberalen möchten da ganz quer rein, was ich auch nachvollziehen kann. Weil ich möchte wirklich sagen, ich glaube explizit, dass wir aktuell sowohl sicherheitspolitisch, geopolitisch, aber auch innergesellschaftlich vor der Herausforderung stehen, wie können wir die Risiken und...
Ich hätte, wenn Sie mir das mit einem Satz den Querschläger hinkriegen, dann ja, weil es...
Ja, du hast das Stichwort genannt, Freiwilligkeit. Ein verpflichtendes Jahr ist nicht freiwillig. Das raubt jungen Menschen, die wir eigentlich am Arbeitsmarkt brauchen, ein Jahr ihres Lebens. Ich halte das nicht für den richtigen Ansatz. Ich finde es aber sehr gut, dass ihr diese Position formuliert, damit wir auch wieder sprechen können und sich Unterschiede auftauen. Ich finde das super, dafür ist Wahlkampf. Eigentlich ist ein Sommerloch-Thema, jetzt haben wir für Sommerloch gerade keine Zeit, deswegen muss es irgendwie noch mit reinpassen.
Wir können gerne auf das Thema nochmal zurückkommen. Ich würde aber gerne nochmal abklopfen, erst bei Herrn Rebin, einen Punkt, der für junge Menschen wichtig ist. Sie fordern, dass zum Beispiel ein WG-Zimmer, steht für Wohngemeinschaft, benutzt man heute nicht mehr, das heißt einfach WG, nicht mehr als 400 Euro kosten soll. Sie haben sogar, glaube ich, ins Wahlprogramm geschafft mit dieser Forderung. Glauben Sie, dass das die Koalitionsverhandlungen überlebt, diese Forderung? Also jetzt, wenn wir es mal realistisch sehen. Wir reden von der Zeit nach der Wahl.
Ja, ich denke, jetzt geht es ja erstmal darum, was wir auch fordern, erstmal für die Wahl. Und dementsprechend wird man dann sehen, in was für Koalitionsverhandlungen man reingeht. Aber wir haben ja gerade über sowas gesprochen wie ein verpflichtendes gesellschaftliches Jahr. Und ich finde, wenn man sich anschaut, was wirklich die Probleme der jungen Menschen sind, dann ist das ganz klar im Bereich Mieten und Wohnen anzusiedeln. Mhm. 40% der jungen Menschen sind aufgrund ihrer Mietzahlungen auch unter anderem armutsgefährdet. Und entsprechend haben wir gesagt, wir wollen etwas schaffen, neben natürlich dem Thema Bauen, wo wir euch ganz klar garantieren, dass ihr nicht zu viel Geld für eure Miete ausgeben müsst. Und das haben wir mit diesem Konzept geschafft und wir sind sehr froh, dass das jetzt im SPD-Wahlprogramm steht.
Jetzt haben wir gerade ja auch schon über die FDP und ihre schwierige Situation gesprochen. Der Parteivorsitzende fordert ja mehr Musk und Milei, also das, was der argentinische Präsident will, dessen Symbol die Kettensäge ist. Jetzt hat einer ihrer Kollegen, der Vorsitzende der Jungliberalen in Baden-Württemberg, beim FDP-Treffen in Dreikönigstreffen in Stuttgart eine Kettensäge mitgebracht. Durfte zwar nicht mit reinnehmen, aber eine Kettensäge schon von der physischen Machbarkeit ist ja ein Symbol für Radikalisierung. Hat sich die Partei, die FDP in der Ampel radikalisiert?
Also ich schätze den Marc Hohensee, den Landesvorsitzenden dort sehr, aber ich möchte gerne mal ein anderes Bild aufmachen. Ich finde, wir müssen gar nicht über die Kettensäge reden.
Es ging um die Radikalisierung
der FDP. Wir kommen da raus. Ich beantworte Ihre Frage gerne. Aber ich glaube, dass wir uns von diesem Sprachbild entfernen müssen, wenn wir tatsächlich über die Probleme, die dahinter liegen, sprechen wollen. Ich glaube, das Problem, das wir gerade haben, ist, wir haben Sozialleistung, ein Produkt, das sozusagen an die Menschen soll, die bedürftigen Menschen in Deutschland. Und das ist wie Wasser. Und wir pumpen tausende Liter auf der einen Seite als Staat, als Politik rein. Und wir sehen, es kommen aber nur wenige Tropfen bei den Menschen raus. Und die Lösung, der Pfad, auf dem wir gerade sind, ist zu sagen, dann muss mehr Wasser, immer mehr Wasser muss in die Rohre, muss in das Leitungssystem. Und wir als FDP sagen und als junge Liberale, wie wäre es, wenn wir uns denn mal das Leitungssystem anschauen, weil wahrscheinlich ist da irgendwo was leckgeschlagen. Und das ist der Unterschied. Das kann man Musk und Milei nennen. Ich nenne das, dass wir mal eine Aufgabenkritik für den Staat machen. Der macht nämlich inzwischen viel zu viel. Und ehrlicherweise, und ich glaube, da sind wir uns sogar alle einig, das, was er macht, macht er schlecht.
Gut, jetzt haben wir mal vier Positionen kennengelernt, der vier Vertreterinnen und Vertreter hier. Sie benutzen ja gerne alle vier Social Media auch für Ihre Arbeit. Es fällt allerdings auf, auch bei Ihnen allen Vieren, dass man auf Instagram auch bei Ihnen ganz private Sachen findet. Fotos, Mitteilungen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Gehört das heute dazu, auch Privates zu posten, um in der Politik wahrgenommen zu werden? Ja, gut, das Private ist politisch, aber dass man das in dieser Form macht. Also es gab ja auch früher Politikerinnen und Politiker, die das Privatleben von der Öffentlichkeit ferngehalten haben. Aber Angela Merkel ist ja das allertypischste Beispiel dafür. Ist das heute aber dringend notwendig für junge Menschen, wie für Sie, auf diesem Social-Media-Markt auch privat präsent zu sein, um wahrgenommen zu werden, um auch mit den Botschaften durchzudringen?
Die Frage vielleicht anders formulieren, weil wir sind ja als Privatpersonen Politikerinnen. Also ich glaube, wir alle machen das hier ja auch ehrenamtlich. Das heißt, wir haben einfach auch ein Privatleben und wer wir im Privatleben sind, bestimmt einfach, wie wir Politik machen. Wenn wir nur mit superreichen Leuten zu tun haben und nur in sehr privilegierten Kreisen unterwegs sind, natürlich beeinflusst das, wie wir Politik machen. Ich zum Beispiel, ich bin ja Sozialarbeiterin, ich habe mit geflüchteten Jugendlichen gearbeitet. Natürlich beeinflusst das, wer ich bin und wie ich Politik mache, gerade für diese Menschen, wenn man die Realität vor Ort kennt und das auf den sozialen Medien zu zeigen und da auch eine andere Realität von Politikerinnen zu zeigen, ist sehr wichtig, finde ich.
Ich glaube aber, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen und ich glaube, die Frage muss man sich durchaus auch stellen. Wo ich zustimmen würde, ist natürlich der Fakt, dass wir alle erstmal Privatpersonen sind wahrscheinlich und dann irgendwie politisch aktiv. Ich muss aber sagen, ich zeige sicherlich viel aus meinem Privatleben, aber das, was dann wirklich privat ist, das wird natürlich nicht geteilt. Und dafür hat man dann vielleicht auch irgendwie einen zweiten Account oder hat halt keinen anderen Account und teilt aber eben irgendwie nicht alles aus seinem Privatleben. Ich glaube, was schon auffällt, definitiv durch die Nutzung von sozialen Medien, ist, dass man stärker Schnittmengen dazu hat, dass man auch teilen möchte, was macht man eigentlich vielleicht für schöne Sachen in seinem Leben, auch mal abseits der Politik. Und mir ist zum Beispiel wichtig, dass die Leute auch sehen, hey, ich bin irgendwie nicht nur dieses Political Animal, was irgendwie in der Berliner Bubble unterwegs ist oder vielleicht Wahlkampf in Sachsen und Thüringen macht, sondern ich bin auch einfach Clara Natusius, die abends gerne mal ein Bier mit ihren Freunden an einem Späti oder mal im Urlaub ist. So. Und das wollen die Leute auch sehen, davon bin ich fest überzeugt und Politik ist auch nicht mein ganzes Leben, auch wenn es wahnsinnig viel Spaß macht.
Vielleicht gibt es auch in Münster eine Bubble. Will man da auch nahbar sein? Ich versuche es einfach nur abzuklopfen, weil es doch schon sehr auffällig ist gegenüber dem früheren Verhalten von Politikerinnen und Politikern, dass man, und wie gesagt, Instagram ist ja das ideale Betätigungsfeld. Ja.
Sozusagen. Ich würde sagen, wir müssen sogar nahbar sein tatsächlich und darin auch besser werden. Und deshalb ist es auch gut, dass wir soziale Medien benutzen und dass das auch immer mehr Politikerinnen und Politiker unserer Mutterparteien tun. Das halte ich schon für sehr relevant, weil da durchaus eine gewisse Diskrepanz mal vorhanden war, die noch stärker zu sehen war. Man muss, glaube ich, nicht alles teilen, man muss nicht alles Private teilen. Das haben die anderen beiden ja eben auch schon bestätigt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir vor allem auch darüber kommunizieren und auch neue Kommunikationswege öffnen, weil wir sehen ja, dass wir über Social Media ganz andere Gruppen erreichen als zum Beispiel jetzt über Wahlplakate. Und zeitgleich, muss man auch sagen, sehen wir auch eine Schieflage mittlerweile in den sozialen Medien und auf den Plattformen, die durchaus auch erschreckend ist mit Fake News, mit Desinformation, mit Deregulierung. Und da finde ich schon wichtig, dass man dagegen hält, auch als Parteien.
Deregulierung wäre jetzt nicht das Stichwort, das mir dazu zuerst einfällt. Zumindest
aber wenn wir kommen nachher auf dieses Thema noch. Also da lasse ich Sie nicht von der Angel. Aber es geht ja noch um die Frage der Selbstdarstellung.
Genau. Eigentlich glaube ich nicht, sondern das ist auch Fakt, erwiesen empirisch. Wir erreichen junge Menschen politisch nicht mehr so, wie das vor 20 oder 30 Jahren einer anderen Politikgeneration möglich war. Wir müssen da neue Wege gehen. Und du hast das gerade schon gesagt, ich will das aufgreifen. Klar, wir haben ein Leben neben der Politik, aber wir alle machen auch Politik ehrenamtlich, weil wir dafür brennen. Und ich persönlich verbringe so viel Zeit in der Politik, dass ich da sehr viele sehr gute Freunde gefunden habe. Also es verwischt auch einfach Politik und Privates. Zum Beispiel, weil Sie darauf anspielen, vielleicht war ich beim Aufstieg des SC Preußen Münster. Das war klasse, bin großer Fan, freue mich immer, wenn ich hingehen kann. Und dann postet man das natürlich auch.
Und dann, größer?
Ja, ich müsste das mal prüfen. Aber ich würde sagen, ähnlich wichtig für die Stadtgesellschaft.
Jetzt wird das Internet ja nicht nur benutzt, um Privates politisch zu machen oder um nahbar zu werden. Es wird ja auch in dem politischen Kampf benutzt. Frau Nietzert, Sie haben ja schon den einen oder anderen Shitstorm damit ausgelöst. Neujahrsmorgen, Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen, haben sie geschrieben. Sie haben sich dafür entschuldigt und sie haben den Post gelöscht. Es gibt noch andere Posts von Ihnen, wo Sie ziemlich zugespitzt haben und auch viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Lassen Sie uns mal an Ihren Gedanken teilhaben. Ist das kalkuliert, diese Provokation? Also ich meine jetzt nicht das von den Böllern, das haben Sie ja zurückgenommen. Ist das sonst kalkuliert oder rutscht Ihnen auf der Maus auch mal der Finger aus?
Mir rutscht auf der Maus wenig der Finger aus. Ich würde sagen, ich erreiche damit ja Menschen und ich glaube, dass auch ein zugespitztes Formulieren okay ist. Manchmal schlage ich dann über die Stränge und muss es zurücknehmen. Aber Menschen bedanken sich auch dafür, dass Leute mal klar kommunizieren und das sollten wir mehr machen.
Bei diesem Post am Neujahrsmorgen, haben Sie den nochmal durchgelesen oder haben Sie gleich auf Senden gedrückt?
Ich habe mehrfach überlegt, ob ich den absende und habe mich dann dafür entschieden. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir über häusliche Gewalt reden und das habe ich geschafft mit dem Tweet und darauf bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz, auch wenn er überspitzt war. Alle 3 Minuten wird eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt in Deutschland und kein Mann will es gewesen sein. Wie kann das zusammenkommen?
Also da rennen Sie offene Türen. Da rennen Sie offene Türen ein. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch riesig größer von misshandelten Frauen, von Männern, von Freunden oder auch von Fremden. Also insofern ist das Problem ja den Menschen bekannt. Die Frage war ja, wie man argumentiert, dass man etwas verbindet, was relativ wenig miteinander zu tun hat, Silvester feiern.
Ich würde sagen, es hat viel miteinander zu tun, wenn ich da kurz reingehen kann. Ja. Es geht ja um ein Bild von Männlichkeit, was wir in dieser Gesellschaft haben und Männer, die beweisen, dass sie die größten und lautesten Böller haben, sind, glaube ich, schon die Männer, die auch, über die wir sprechen sollten in der Gesellschaft, die vielleicht ihre Männlichkeit darüber ausdrücken. Und auch wieder da, die wenigsten Männer böllern sich die Hand weg. Und ich wünsche das keinem Mann. Aber trotzdem sind es Männer, die Frauen schlagen. Und es sind viele Männer in dieser Gesellschaft. Und wir haben es geschafft, darüber zu reden.
Ja, aber da das hätte man Framing, anders formulieren können. Aber da haben Sie ein Framing jetzt gesagt, dass jeden Böller zündenden Mann in Zukunft gleichzeitig als Frauen...
Abböller, das sind wenig Männer in Deutschland gewesen. Okay,
ich möchte dazu sehr, sehr gerne was sagen. Und ich würde gerne in dem Zuge noch mal auf das Thema Musk und Milei kommen. Also einmal häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Bin ich froh, wenn wir darüber sprechen. Ist auch, glaube ich, eines der wenigen Themen, wo wir alle vier zusammenkommen. Zumindest in der Problembeschreibung, was auch schon mal wichtig ist. Das andere, ich weiß gar nicht, ob ich den Tweet überhaupt gelöscht hätte, ehrlicherweise. Nicht, weil ich die Botschaft unterstütze. Ich fand das sehr empathielos, ehrlicherweise. Aber einfach, weil wir als Gesellschaft mehr aushalten müssen. Wir müssen auch solche überzogenen Tweets mal aushalten, anstatt dass wir gleich in einen Shitstorm losbrechen. Du hast jetzt gesagt, du hast diesen Aufhänger genommen, bewusst auch ein bisschen provoziert, um auf ein Thema hinzuweisen. Das hat Christian Lindner übrigens mit Musk und Milei exakt genauso gemacht. Ich finde, weniger skandalisieren, mehr aushalten und tatsächlich über Themen sprechen, statt sich an solchen Lappalien dann aufzuhängen.
Wo ich ganz kurz reingehen würde, gerne würde ich an sich recht geben. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn man mal dazu steht, welches politischer Stilmittel man sich in so einer Debatte sozusagen bedient. Die Empirie allerdings von Männern, die sich die Hand wegböllern und zu Hause ihre Frauen schlagen, das die ja würde ich gerne, genau, das ist dann faktisch nicht mehr so, das ging aber ja auch vorher oder so, die ist natürlich nicht so wirklich herstellbar. Also ich glaube, ich bin auch der Überzeugung, soziale Medien funktionieren deutlich schneller als Zeitungsinterviews oder beispielsweise auch so ein Format, wie wir es jetzt heute Abend haben. Und ich glaube, es ist auch jedem von uns sicherlich schon mal passiert, dass man vielleicht über was gesprochen hat auf sozialen Netzwerken, worüber man vielleicht auch noch ein fünftes Mal hätte sprechen können. Deswegen glaube ich, ist es auch in Ordnung. Ich glaube, was eben schwierig ist im Zusammenhang, Lasse, du hattest es auch gerade gesagt, Thema Fake News so ein bisschen. Ich glaube, wir haben schon die Aufgabe und in unserer Rolle sozusagen in unseren Jugendparteien zu versuchen, jedenfalls, so gut es uns dann auch gelingt, nicht ein Treiber dessen zu sein, was Fake News und Desinformation im politischen Diskurs antreibt. Und ich glaube, da sollten wir durchaus drauf achten. Und trotzdem kann man auch mal politische Diskussionen irgendwie so einbringen, dass es vielleicht eben auch mal ein bisschen aneckt. Und im Zweifel würde ich recht geben, man kann sowas dann eventuell sogar stehen lassen, wenn das die eigene Meinung ist.
Herr Rubin, sind wir zu zimperlich?
Ja, ich bin nicht zimperlich, aber ich fand den Vergleich gerade interessant zu Musk und Milei und deinem Tweet, den du gemacht hattest. Ich muss sagen, es kommt ja auch immer darauf an, was steht dahinter tatsächlich. Und Clara hat gerade über Desinformation geredet. Ich glaube, eine Person, die sehr stark Desinformation fördert, gerade auf einer Plattform, das ist eben nun mal Elon Musk mit X und wie er es umfunktioniert hat. Man kann da jeden Tag nachlesen, wie da Fake News verbreitet werden und wie sie nicht mehr eingeordnet werden können, wenn man FaktencheckerInnen entlassen hat und dafür gesorgt hat, dass das nicht mehr möglich ist. Und dann finde ich, glaube ich, schon, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat, ganz klar zu sagen, also ganz klar natürlich auch die Wahrheit auszusprechen und entsprechend auch mal gerne zuzuspitzen. Aber dabei muss man natürlich auch immer im Hinterkopf haben, wer liest das alles, wie kommt es an und wie sollte man das einordnen am Ende auch. Und ich glaube, da ist dann das doch ein Unterschied, wenn man dann sagt, ich möchte mehr Maske und Milei wagen, weil das hat dann schon ein gewisses Beigeschmäckle.
Ich würde da widersprechen, ja. Aber Sie wollen wahrscheinlich...
Nee, ich würde was anderes sagen, dann machen Sie mal lieber den Widerspruch.
Gut, noch. Ja, ich möchte dir da gern widersprechen und ich finde es ehrlicherweise auch schade, von welchem Gesellschaftsbild und letztendlich von welchem Menschenbild das zeugt. Auch, dass du sagst, wir brauchen Faktenchecker, um irgendwie der Desinformation Herr zu werden. Da frage ich mich, wann haben wir denn das Vertrauen in die Zivilgesellschaft so stark verloren, dass wir sagen, es funktioniert nur noch, wenn der mächtige Staat uns sagt, welche Meinung richtig und welche falsch ist.
Das ist ja nicht das, was FaktencheckerInnen machen. Die sagen ja nicht, was welche Meinung man einnehmen muss. Die checken, ob irgendwelche Accounts falsche Meldungen verbreiten.
Bist du denn nicht der Meinung, dass auch wir alle vier mündig genug sind, um selbst Fakten zu checken und zu widersprechen?
Aber wer kontrolliert denn diese Plattform? Der reichste Mensch dieser Welt, Elon Musk, kontrolliert gerade eine Plattform und kann damit
Algorithmen... Die Chinesen, ich gehe mit und ich glaube, über Regulierung von sozialen Netzwerken müsste man mehr sprechen. Und ich glaube, da ist sowohl die Europäische Union als auch der deutsche Staat noch nicht weit genug. Aber wir reden immer über Musk, als hätte der uns alle verteufelt. Nicht, dass ich den Typen jetzt irgendwie übers Klee loben möchte. Wirklich absolut gar nicht. Aber über TikTok, eine Plattform, die dem chinesischen Staat gehört, über die wirklich die Menschen, die wir alle theoretisch irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen hier sozusagen gerade vertreten, wo die sich alle befinden, über die meines Erachtens reden wir absolut viel zu selten. Und ein letzter Punkt vielleicht dazu, wie soziale Netzwerke heute funktionieren, ist es ja nicht mehr so, dass die Leute anfangen zu googeln, sondern die gehen auf soziale Netzwerke.
In der Generation der heute 20-Jährigen ist TikTok als Suchmaschine öfter genutzt als Google.
Genau, und ich glaube, dass wir da wirklich ansetzen müssen und trotzdem der Punkt der Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern oder von jungen Menschen in unserem Land, man kann denen durchaus auch zutrauen, die wachsen mit diesen Netzwerken auf, auch zu sagen, das sehe ich. Und das stimmt vielleicht nicht.
Natürlich, ihr traut ihn zu Fakten zu checken, aber ihr traut ihn nicht zur Bundestagswahl zu wählen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ihr sagt, 16-Jährige können selber auf TikTok und Twitter Fakten checken. Aber die CDU möchte nicht das Wahlalter
senken. Weil wir das an die Strafmündigkeit koppeln. Also es ist eigentlich relativ einfach.
Ja. Wir kommen jetzt ein bisschen gerade vom Hölzchen ans Stöckchen. Ich habe für unsere Nachrichtenseite noch eine einzige Frage zu dem, was wir gerade besprochen haben. Hat der Bündniskanzlerkandidat zu Ihnen gesagt, Jette, vermassel mir mal nicht die Wahlkampftour?
Ich hatte zu dem Tweet keinen Kontakt mit Robert.
Gut. Aber ihr seid schon. Damit sind wir jetzt bei den Altvorderen.
Was ist das für ein Gesellschaftsbild?
Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, dass man sich erst duzt, wenn das angeboten wird.
Du sollst gleich mit deinem Parteivorsitzenden reden, wenn mir wurde es angeboten.
Gut,
vielleicht ist das nicht das, was Christian, die Leute interessiert. Friedrich, da das sind ja gleich zwei bei Ihnen und Robert. Robert ist ja gar nicht Parteivorsitzender. Bevor wir jetzt hier uns völlig verhättern und verhaspeln. Es war jetzt schon mit Robert Habeck allerdings jemand angesprochen, die Altvorderen der Partei. Haben denn in Ihren Parteien die Älteren, die ja noch das Sagen haben, die so jetzt die großen Zugpferde sind im Wahlkampf, haben die begriffen, wie Internet im Wahlkampf funktioniert? Machen die das richtig, die Spitzenkandidaten, die Kanzlerkandidaten?
Ich würde sagen, unterschiedlich. Also es ist durchaus so, glaube ich, dass da ein Fortschritt gemacht worden ist und dass alle erkannt haben zu dieser Wahl, dass das eine Rolle spielt. Olaf Scholz hat jetzt gerade auf dem SPD-Bundesparteitag Brooklyn eingeladen. Das ist der Influencer, der immer Olaf Scholz in die Kamera gebrüllt hat und gefragt hat, warum die Lebensmittelpreise denn so teuer sind, wie sie sind. Ist ja auch durchaus was Politisches mit verbunden, wenn man es so sehen möchte. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, die da auch genutzt werden. Ich wünsche mir da manchmal doch eine etwas offenere und schnellere Kommunikation über soziale Medien, weil das funktioniert nun mal nicht so wie ein Talkshow-Format oder wie ein Interview. Aber ich denke, da wurden schon Fortschritte gemacht.
Da klappen wir jetzt gleich mal Ihre Parteien ab. Olaf Scholz hat ja bei TikTok mit einer Aktentasche hantiert, die älter aussieht als Olaf Scholz.
Das ist schwer.
Und ja gut, Ja, also ein Witzbold hat ja, glaube ich, geschrieben irgendwo in den Netzwerken, die Tasche erinnert sich an mehr, als Olaf Scholz vergessen hat. Aber ist das so eine, war das eine misslungene Aktion oder würden Sie sagen, nee, das passt gut zu ihm?
Nö, das war jetzt keine misslungene Aktion. Ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was er machen wollte, weil diese Aktentasche, die spielte schon davor für ihn eine Rolle. Die hat er auch in ein paar Interviews davor mal erwähnt und die schleppte er tatsächlich schon so lange mit sich rum und mit dem SPD-Parteibuch da drin und was da noch halt so drin ist. Ich denke, das ist eine gute Aktion, mit der man reinstarten kann. What's in my bag ist ja immer noch ein beliebtes Format, was immer mal genutzt wird. Das kann man jetzt aber natürlich nicht den ganzen Wahlkampf über machen. Also da gehört dann auch noch ein bisschen mehr zu. Da braucht man dann auch noch andere Formate.
Robert Habeck tourt über die Küchentische der Nation. Er versucht ja auch immer wieder, sich da ins Spiel zu bringen als nah und den Leuten zugewandt. Ist das mit dem Küchentisch und der Küche und dem Küchengespräch ein gutes Framing?
Wir sehen auf jeden Fall, wie gut das ankommt in der Bevölkerung. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, aber das finde ich sehr krass. Und da auch mit den Taylor Swift-Armbändern oder so zu spielen, genau, also die Social-Media-Redaktion ist da, glaube ich, sehr gut in der Parteizentrale. Ich glaube nicht, dass das alles seine Idee ist, aber er setzt es zumindest sehr gut um.
Also es gibt eine Politikerin, die versucht hat, mit Taylor Swift eine Wahl zu gewinnen. Kamala Harris hat nicht geklappt, aber Robert Habeck schafft es dann. Okay, ja gut. Jetzt müssen Sie, Frau von Nathusius, mal Verantwortung für Ihre Schwesterpartei übernehmen. Ich habe bei der CDU nicht so richtig Zündendes gefunden. Umso mehr dann beim CSU-Vorsitzenden.
Da muss ich direkt reingehen.
Der gern ist und jetzt seit neuestem auch Weihnachtslieder fürs Internet aufgenommen hat oder ein Weihnachtslied. Muss Friedrich Merz das nicht nachahmen, wäre wahrscheinlich nicht empfehlenswert. Ich weiß nicht, singen Sie mit Markus Söder?
Also das wäre sicher toll vor der Kamera, aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube ehrlicherweise, sein Erfolg spricht für ihn auf den sozialen Netzwerken. Das kann man gut oder schlecht finden, aber die Anzahl an Instagram-Followern und an Aufrufen auf seinen Beiträgen ist massiv groß. Ich glaube, Markus Söder hat irgendwie über 700.000 Follower. Er hat auch ziemlich gute Umfragewerte aktuell in Bayern. Also die Menschen.
Kein Grund zum Fremdschämen.
Nee, definitiv nicht. Also sicherlich gibt es Menschen, die das cringe finden, wie man neudeutsch sagen würde, oder irgendwie die damit anecken. Aber der Erfolg gibt ihm, glaube ich, recht. Und ich glaube, es gibt aktuell keinen Politiker in Deutschland, unabhängig von der Parteifarbe. Und ich weiß nicht, vielleicht würdet ihr da sogar tatsächlich zustimmen, der Social Media besser verstanden hat als Markus Söder in Deutschland.
Da würde ich absolut zustimmen. Das wäre das, was ich sonst jetzt gesagt hätte. Ich persönlich finde das überhaupt nicht gut, weil Markus Söder ein Opportunist ist und man sich auf keine inhaltliche Positionierung von ihm verlassen kann. Und das schadet der Politik in meinen Augen sehr. Du musst ihn nicht in Schutz nehmen. Aber er hat Social Media verstanden, weil Social Media vor allem eins ausmacht, dass ich vorher nicht weiß, ob eine Aktion gut funktioniert oder nicht. Ich kann nicht sagen, ah, die Aktion ist gefloppt, dann hat diese Person Social Media nicht verstanden. So läuft es nicht, denn es ist vor allen Dingen furchtbar schnelllebig. Ein Beispiel, im Sommer war der Trend Kartoffeln auf die Eins, war super. Jetzt ziehen so langsam alle nach. Landeskongress der Julis hatte Wirtschaft auf die Eins, die JU hat jetzt Deutschland auf die Eins. Aber bei den 18-Jährigen zieht das schon nicht mehr. Da sind wir schon wieder dran vorbei. Und Social Media ist halt vor allen Dingen deshalb unvorhersehbar. Markus Söder hat es verstanden, so gut
wie sonst keiner. Wenn Sie so cool finden, was hat denn eigentlich Ihr Parteivorsitzender im Wahlkampf bisher in Sachen Spaßgerät gebracht? Ich erinnere mich eigentlich im Moment noch an nichts. Hebt er sich das für die letzte Woche vor der Wahl auf, um dann den Last-Minute-Swing hinzukriegen? Also auf dem Weg hier ins Studio habe ich nur gelesen, auf dem Wahlplakat, das steht auf Elternhaften für ihre Kinder. Geht um die Schulden.
Genau, Kinderhaften für ihre Eltern.
Richtig, ja. Jetzt bin ich freudscher Versprecher, Opfer meiner eigenen Pointe geworden. Entschuldigung, also Kinderhaften für ihre Eltern, also Schulden. Kommt da noch was?
Ich glaube, ehrlicherweise, die politische Konkurrenz und allen voran Robert Habeck tun uns gerade den Gefallen, dass wir gar keine Spaßgeräte machen müssen, weil wir zu einem sehr ernsten Thema jetzt sprechen können, nämlich der Altersvorsorge. Und deswegen, wir packen das aus, wenn es nötig wird. Aktuell ist es nicht nötig, die Themen liegen auf dem Tisch und ich freue mich sogar sehr darüber, dass dieses Thema jetzt auf dem Tisch liegt.
Sie haben gerade über TikTok und X gesprochen und auch die Fake News, die da produziert und die vielen Falschinformationen. Sie und Ihre Follower, ist denn da die Medienkompetenz schon so weit genug, dass man das erkennt? Kann man damit umgehen oder ist man da eher nur so ein Punchingball, der durch die Gegend geschubst wird? Man weiß gar nicht, wo man sich da eigentlich bewegt. Viele Leute wissen tatsächlich nicht, was sie mit ihrer Präsenz in den Social-Media-Kanälen anstellen. Wie sieht es da mit Kompetenz aus? Kann man das schaffen? Fühlen Sie sich da sicher oder fühlen Sie sich da eher, nicht so, dass man sagen kann, ich beherrsche gerade mein Metier in den sozialen Netzwerken?
Ich starte, weil Sie mich so nett anschauen. Ich glaube, ehrlicherweise, ich habe nicht so sehr die Sorge vor meinen Followern, dass sie die Medienkompetenz nicht haben, sondern wahrscheinlich eher vor den Parteiälteren, von denen es ja nicht zu wenige in meiner Partei gibt, dass die es nicht verstehen. Und wenn die Parodie-Accounts von Bundesministern nicht von den eigentlichen Accounts unterscheiden, dann mache ich mir die Sorge tatsächlich eher nicht bei der Altersgeneration, die ich hier vertrete. Und da würde ich wirklich gerne nochmal aufs Thema Mündigkeit zurückkommen. Ich glaube, der Staat, Politik hat eine große Aufgabe und einen großen Beitrag zu leisten, was die Regulierung von sozialen Netzwerken jeglicher Form angeht. Ich bin auf jeden Fall kein Fan von einer möglichen Enteignung sozialer Netzwerke, generell von Enteignung kein großer Fan, aber ich glaube wirklich, dass wir dem Bürger was zutrauen müssen. Das trägt natürlich dazu bei, dass man auch ein bisschen in der Bildung vielleicht investiert, was das Thema angeht. Aber auf den meisten Lehrplänen steht sowas auch bereits drauf. Ist ja nicht so, als würde sich Politik damit gar nicht beschäftigen. Und ich glaube wirklich viel eher, dass es damit zusammenhängt, dass man politische Kommunikation über Themen dann auf diesen Plattformen so betreibt, dass dann die richtigen Inhalte halt auch durchkommen. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir darüber sprechen, was wollen wir im Bereich Migration machen. Was wollen wir im Bereich Sicherheit und Wirtschaft eigentlich machen, dass wir darüber reden, dass der Vorschlag von Robert Habeck gerade mit der privaten Altersvorsorge, die irgendwie gänzlich für Menschen zu kappen, die privat vorsorgen, weil wir alle unsere Rente nicht mehr werden beziehen können. Darüber muss gesprochen werden und ich mache mir wirklich keine Sorge, dass jegliche Fake News dann nicht von den tatsächlichen Nachrichten unterschieden werden kann.
Das wurde ja eben noch mal angesprochen, auch so im Blick auf soziale Medien. Ich weiß, dass du kein Fan davon bist, aber ich finde schon, dass wir uns auch Gedanken machen müssen über die grundsätzlichen Strukturen tatsächlich. Also das eine ist natürlich in Mündigkeit zu vertrauen, das andere ist auch Gesetze, die es schon gibt, Digital Services Act, DSA wurde ja schon angesprochen, auch tatsächlich vernünftig umzusetzen. Aber wenn wir sehen, dass Plattformen so konzipiert sind, dass Algorithmen bestimmte Accounts, bestimmte Meinungen und vor allem in dem Fall meistens rechtsextreme Meinungen begünstigen, dann sollte man vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, ob diese Accounts wirklich in der Hand oder diese Plattformen wirklich in der Hand von einzelnen Tech-Milliardären oder eines Staates sein sollen. Oder will ich darüber sprechen, ob das nicht in die öffentliche Hand kann?
Das wird nicht funktionieren.
Ich habe damit ein Problem und ich will jetzt gar nicht, wir haben uns schon ausgetauscht, Enteignung oder nicht, Regulierung oder nicht, aber in deiner Problemanalyse, du gehst einen Schritt zu wenig. Du sagst, es gibt viel Desinformation, ist richtig, neue rechte Netzwerke, ist richtig. Wir müssen noch den einen Schritt weitergehen und gucken, warum gibt es die und wer hat daran ein Interesse. Und wir müssen uns mal ehrlich machen als deutsche Politik. Und da sehe ich insbesondere die SPD in der Verantwortung, das endlich zu tun und die Moskau-Connection loszuwerden, dass wir uns schon in einem hybriden Krieg mit Russland befinden. Und dass es die Autokratien dieser Welt sind und die Terrorstaaten sind, die ein Interesse daran haben, uns darüber zu destabilisieren.
Nicht nur Russland.
Richtig. Auch China, auch der Iran. Und solange wir das nicht benennen, werden wir das Problem auch nicht vernünftig lösen können, weil wir dann immer nur Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursachen.
Ja, wir benennen ja die Probleme, aber ihr sagt ja gerade die ganze Zeit nur, dass ihr entsprechend nichts auf den Plattformen regulieren wollt.
Nee,
also
das ist dann, glaube ich, ein
Unterschied.
Mit
Überregulierung, ja.
Ich glaube übrigens tatsächlich, dass das Beispiel TikTok, ich find's tatsächlich fast das geeignetere Beispiel, weil ich der Überzeugung bin, dass sich da noch mehr junge Menschen rumtreiben, die wir sozusagen hier vertreten. Ich glaube, dass es vor allem darum geht, dass der deutsche Staat Stärke gegenüber diesen Plattformen zeigt. Und Stärke zeigt man auch, indem man diese Plattform auch dazu bringt, dass eine Besetzung der Persönlichkeiten halt auch durch uns getrieben funktioniert und nicht mit Willen seitens chinesischer Regierung beispielsweise. Und natürlich kann man auch TikTok dazu bringen, 7. Oktober war ein hervorragendes Beispiel. Wir erleben wahnsinnig viel Antisemitismus auf dieser Plattform. Und dass ein Video von zwei Salafisten über Tage auf TikTok online gestellt ist und das über Millionen Klicks hat, da muss man diese Plattform selbstverständlich absolut in die Verantwortung ziehen. Und da hat dann die Politik die Rolle Und dann muss man sie natürlich dazu bringen. Und dann ist auch keine Ausrede von den Plattformen, ob die dann TikTok, Twitter oder wie auch immer heißen. Wir haben nicht genügend Leute, um in der Schnelle diese Videos zu prüfen. Dann habt ihr genügend Leute zu haben, die das prüfen.
Lucius, da werden Sie ab 20. Januar viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn Elon Musk oder der Schutzschirm von Donald Trump versucht, die Welt auf seine Social-Media-Kanäle einzuschwören. Es ist hier schon das Stichwort gefallen, dass in den Social-Media-Kanälen das von Extremisten, vor allem von Rechtsextremisten, auch gekapert wird. Ich sage mal, mal ein paar Zahlen. Also die AfD-Fraktion im Bundestag hat aktuell bei TikTok mehr als 400.000 Follower. Alle anderen fünf Parteien, also die Sie präsentieren, unter anderem, kommen zusammen auf rund 220.000. Also alle anderen zusammen die Hälfte, die die AfD hat. Clips und Aufrufe gibt es dort von der AfD, oder die AfD-Fraktion da eingestellt hat, 458.000 Mal innerhalb eines Jahres. Und bei den fünf anderen Fraktionen 223.000 Mal. Also auch nur die Hälfte, die die AfD hat, wenn man alle anderen Fraktionen im Bundestag zusammennimmt. Irgendwas müssen Sie falsch machen.
Ich finde, wir haben hier seit einer halben Stunde, sitzen wir hier als junge Menschen zusammen, die junge Menschen repräsentieren und reden über soziale Medien. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt bei jungen Menschen, aber es ist auch einfach falsch. Und ich glaube, Politik sieht es falsch, dass wir jetzt darüber reden, als würden die sich nur darüber informieren. Ja, ich informiere mich auch, wenn ich irgendwo hinfahre, was ist das beste Restaurant, über TikTok. Aber ich glaube, es gibt Themen, die machen jungen Menschen Angst gerade. Die Klimakrise macht Angst. Die hohen Mieten machen jungen Menschen Angst. Ja, auch wie ich meine Rente beziehe, macht jungen Menschen gerade Angst. Und ich glaube, wir sollten die Zeit gerade auch nutzen, darüber zu sprechen, was wir eigentlich jungen Menschen bieten können. Und das ist eben weniger Miete. Das ist eine Schuldenbremse, die eine Zukunftsbremse ist, abzuschaffen und damit in Bildung überhaupt investieren zu können. Also all das sind Themen, die junge Menschen mehr interessieren. Und ja, wir kümmern uns auch darum, aber wenn wir jetzt gerade vor der Wahl über junge Menschen reden, dann ist es total verkürzend, die einfach die ganze Zeit nur zu sagen, die gucken ja nur TikToks, da geht es um mehr.
Aber dann lass uns nicht darüber sprechen, was du glaubst oder von mir aus auch, was ich glaube, was junge Menschen interessiert, sondern lass uns mal auf die Statistiken schauen.
Ja, Shell-Jugendstudie.
Und da steht aber nicht die Miete auf Platz 1 und auch nicht das Klima. Da steht Krieg in Europa steht auf Platz 1 mit 81%, ist ein bisschen mehr als 50. Mhm. Und danach kommt die wirtschaftliche Lage. Ja. Das sind die beiden Megathemen.
Warum ist die wirtschaftliche Lage schlecht? Weil die Löhne zu niedrig sind, weil wir keine Mindestauszubildendenvergütung haben, weil das BAföG nicht zum Leben reicht. Was wir geschafft haben, ist ein Mindestlohn für Minderjährige zum Beispiel ins Wahlprogramm zu fahren. Weil wir glauben, es ist egal, ob du 17 bist oder 18 und beim Bäcker stehst, du solltest das gleiche Geld bekommen. Wo ist die Gerechtigkeit da bei euch?
Lass uns nicht unsere Wahlprogramme gegeneinander legen. Das können wir auch
das können die Leute nach der Show machen.
Ich weiß. Aber ich finde es gut, weil ich glaube, du beschreibst das Problem, das wir aktuell in Deutschland haben und auch mit ein Grund, warum die AfD so stark ist, ist, dass linke Parteien auf die Situation schauen, wie sie sich darstellt, wirtschaftlicher Abschwung, und sagen, das Problem ist, wir haben noch nicht genug Staat und noch nicht genug Regulierung und müssen noch stärker eingreifen.
Die Löhne können die Industrie selber erhöhen.
Wer zahlt denn die Löhne? Doch nicht der Staat.
Eben.
Ja, das ist doch aber euer Irrglaube. Ihr glaubt, ich muss ein Gesetz erlassen, das einen Lohn festlegt und dann ist das Problem gelöst. Die Wahrheit ist, ein Mindestlohn von 15 Euro würde nicht nur dafür sorgen, dass Unternehmen viele Menschen deutlich höher bezahlen müssen, weil die unter dem Mindestlohn verdienen, sondern das Problem entsteht vor allen Dingen dadurch, dass ich ein Lohnabstandsgebot habe. Und das heißt, wenn ich eine Fachkraft in meinem Unternehmen habe, die aktuell 18 Euro verdient und ich habe eine Kraft, die zum Beispiel für Hilfstätigkeiten da ist, die den Mindestlohn bekommt und die muss ich jetzt für 15 Euro bezahlen statt 12,82 Euro, dann ist es damit nicht getan. Dann muss ich der Fachkraft, die 18 Euro vorher verdient hat, auch deutlich mehr Geld zahlen. Das heißt, ich habe Lohnkostensteigerungen realistisch von um die 20%.
Ja, aber wir haben auch Gewinne im Milliardenbereich. Ja, Schau dir doch VW an. Wir sprechen doch gerade über VW, wir sprechen über die Industrien, die gerade Menschen entlassen müssen. Warum müssen die Menschen entlassen? Aber weil denen ihre Aktionäre und weil denen ihre Konzernchefs die Milliarden einfahren. Das könnte anders laufen.
Also der Schaum vom Mund hilft.
Ich würde gerne Herrn Rebin mal zu Wort kommen.
Und ich hätte gerne ausgeredet.
Ich habe meinen Punkt noch nicht gemacht.
Und dann haben Sie aber eine lange Einladung gemacht.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz darüber reden. Also die Mindestlohndebatte, ich finde es immer noch schade, dass ihr euch da so gegen stellt, weil es ist tatsächlich eine Frage auch am Ende des Tages der steigenden Lebensmittelpreise, der steigenden Preise auf alles im Leben, dass die Menschen einen vernünftigen Lohn brauchen, um es entsprechend finanzieren zu können. Das hat dann auch was am Ende damit zu tun, was für Renten wir zahlen können und so weiter und so fort. Dass man sich dort versperrt bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage, das halte ich schon für sehr schädlich, ehrlicherweise. Und alle anderen Löhne sind ja auch ehrlicherweise, sind gute Löhne gibt es vor allem auch dadurch, wenn sie entsprechend in Tarifverträgen verhandelt werden. Und das ist ja das, wo wir hinwollen, dass die ArbeitnehmerInnen entsprechend selbst gute Löhne auch für sich aushandeln können. Aber es geht halt nun mal nicht, dass wenn wir feststellen, dass die Lebenskosten steigen, dass dann die Menschen nicht entsprechend auch einen höheren Lohn bekommen und die Mindestlohnkommission nur so in kleine Schritte geht, die dazu führen, dass die Menschen am Ende in der Armutsfalle landen. Und ich glaube, das betrifft eben auch junge Menschen. Denn erst heute kam ja eine Studie raus, die gezeigt hat, dass junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, das ist ein Viertel, 25% sind dort armutsgefährdet entsprechend. Und ich glaube, genau deshalb brauchen wir höhere Löhne. Und deshalb finde ich schade, dass ihr euch da immer wieder so versperrt.
Wenn man über höhere Löhne spricht, dann zäumt man doch das Pferd an der Stelle von hinten auf. Ich glaube, junge Menschen sind vor allen Dingen betroffen, wenn sie sich anschauen, was die Politik sagt auf der einen Seite und was die Politik macht auf der anderen Seite. Und das Beispiel sind nicht Löhne. Ich bin fest überzeugt, ihr seht das anders, ich weiß, aber es bringt dann auch nichts, zwei Glaubensbekenntnisse gegeneinander zu stellen. Ich bin fest überzeugt, dass gute Löhne entstehen, wenn es sichere Arbeitsplätze gibt. Und sichere Arbeitsplätze.
Kapitalismus, ich glaube an Gerechtigkeit.
Ja, aber du musst mir doch bitte nicht immer ins Wort fallen. Also ich glaube an Respekt.
Ja, also wir sollten, ich glaube, die Diskussion ist doch eigentlich durchaus verständlich und nachvollziehbar. Machen Sie doch einfach mal weiter.
Ich finde tatsächlich, ist doch der interessante Punkt aus der Shell-Jugendstudie. Wahrscheinlich kennen die meisten Menschen, die uns zuschauen, die nicht. Aber Politik zitiert sie immer gerne. Der erste Punkt, wie gesagt, Krieg in Europa. Der zweite Punkt, die wirtschaftliche Lage. Zeigt auch eine Sache genau, die Menschen machen sich Sorgen darum, dass so wie sie aufgewachsen sind, ihre Kinder oder vielleicht sie selber in den nächsten Jahren so nicht mehr werden aufwachsen können. Und dass wir unterschiedliche Herangehensweisen an diese Sache haben, ist glaube ich, ganz klar. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man Löhne nur dann besser bezahlen kann, wenn es Unternehmen und Industrie und vor allem unserem Mittelstand in Deutschland besser geht. Eine kurze anekdotische Evidenz, weil ich bin Unternehmensberaterin. Ich berate leider gerade sehr viele Unternehmen dabei, mittelständische Unternehmen, die Unternehmen, keine VWs sogar, keine großen Industrieunternehmen oder DAX-Unternehmen, berate ich dabei, welche Standorte außerhalb Deutschlands Sie als nächstes wählen, weil es bei uns nicht mehr bezahlbar ist. Und wir können irgendwann über einen Mindestlohn von 11 Euro sprechen, weil wir 15 Euro in so weiter Entfernung haben. Und dann bringt uns auch ein Aufheben der Schuldenbremse nichts, weil unsere Staatsverschuldung so dermaßen durch die Decke gehen würde. Wir müssen wirtschaftlich Deutschland wieder auf einen grünen Zweig bringen, aus 3 Jahren Rezession raus, um Menschen, armutsgefährdeten Menschen und anderen Menschen wieder eine Zukunft in diesem Land geben zu können. Und ich glaube, die Menschen wählen AfD nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Deutschland, weil sie Sorge vor der Zukunft haben. Und die müssen wir ihnen nehmen und die können wir ihnen nur mit guter Politik, mit guter Wirtschaftspolitik und sicherheitspolitischen Bekenntnissen geben und nicht, indem wir darüber sprechen, wie würde man irgendwie Löhne jetzt erhöhen können, weil wir haben das Geld nicht. Und auch, wenn wir die Schuldenbremse aufheben würden, rein hypothetisch würden wir eine immense Verschuldung mit ohne wirtschaftliche Leistung nicht
können. Was ist denn dann aus eurer Sicht gute Wirtschaftspolitik? Weil in letzter Zeit habe ich da was Gegenteiliges gehört. Da wurden Zukunftstechnologien immer wieder von deinem Parteivorsitzenden in Frage gestellt. Ne? Wir reden darüber, dass wir die Elektroautos weiter fördern wollen. Die ganze Industrie ist darauf eingeschworen, Elektroautos weiter zu fördern. Sowohl die Konzernbosse als auch eben die Beschäftigten. Und die CDU redet von E-Fuels und von alternativen Kraftstoffen. Wir reden davon, wie wir Strompreise senken können und wie wir den Strom auch noch klimaneutraler machen können durch den Ausbau von Offshore. Und gleichzeitig redet die CDU über Atomkraft. Und wir sehen ja auch in der aktuellen Debatte, wir haben schon längst einen Weg gefunden, wie wir mit Stahl, also wie wir Stahl wieder zukunftsfähig machen wollen, nämlich mit Grünstahl. Und Friedrich Merz sagt, er glaubt nicht an den Grünstahl. Ja, und das finde ich dann ein bisschen schwierig, ehrlicherweise, dass ihr dann von Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswende redet, aber die ganze Zeit nicht sagt, erstens, wie ihr sie finanzieren wollt und was ihr überhaupt konkret eigentlich mit Wirtschaftswende meint. Und das finde ich dann ein bisschen schwammig.
Wie ihr euer Wahlprogramm finanzieren wollt, sagt ihr auch nicht. Und trotzdem würde ich da gerne reingehen. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so sehr die Frage ist, wie kann man sozusagen, also ist grüner Stahl zukunftsfähig oder nicht. Wir wollen, dass Industrieunternehmen wieder selber darüber entscheiden können, in welche Zukunftstechnologien sie entscheiden. Dafür wollen wir die Wege setzen. Und wir sagen eben nicht, der Staat geht da regulierungsmäßig komplett rein. Was wir sagen ist, und das größte Problem von Unternehmen in Deutschland ist, sie können Energiekosten nicht haben. Ja, wir müssen darüber sprechen, wie können wir Energiekosten senken. Da haben wir einfach unterschiedliche Herangehensweise. Die Atomkraft als solche mag einer sein.
So, Punkt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir am Ende der Sendung beim grünen Stahl landen, aber das ist jetzt einfach passiert. Sie sollten ja auch sagen, was Sie auf dem Herzen haben, dafür haben wir Sie eingeladen. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Clara von Natusius, bei Paavo Zickler, bei Jette Nizat und bei Lasse Rebin. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie Bundeskanzlerin oder Bundesminister in Zukunft sind, gehen mir diese Namen leichter von der Zunge. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das nächste Phoenix-Format ist am Sonntag um 12 Uhr der internationale Frühschoppen. Rückkehr ins Weiße Haus. Was bringt Trumps zweite Amtszeit? Und am Montag gibt es ja dann die Amtseinführung von Donald Trump. Das alles live bei Phoenix. Aktuell ist bei Phoenix der Tag zu Israel und Gaza, zu einer möglichen Waffenruhe und auch zum Geiselaustausch oder zur Geiselfreilassung im Austausch gegen Terroristen der Hamas. Das wackelt noch gewaltig. Alles Weitere dann von Anja Schalé. Bleiben Sie bei uns.